Click and Rush and Fums, Episode Nummer 30 und wir sind mittendrin in den englischsten aller englischen Wochen. Ich bin Ed Uli Hebel und ihr werdet ihn vermisst haben.
Oder auch nicht, ich bin Ed Joachim Hebel.
Vorneweg, großen Dank für das Feedback zu Episode Nummer 29 mit Christopher Schindler. Das haben wir, soweit wir konnten, alles gelesen und beantwortet. Da waren auch schon ein paar ganz gute Hinweise mit dabei, was jetzt so die weiteren Vorgehensweisen betrifft, also auch Fragen oder mal Anstöße, was ihr gern von Christopher wissen wolltet. Der wird sich jetzt weiterhin erstmal sportlich um den Klassenerhalt mit Huddersfield kümmern, hat aber den Podcast wohl auch genossen, ist vielleicht ein großes Wort, aber ihm hat es zumindest Spaß gemacht, quasi mit uns und im ersten Sinne ja für euch zu reden. Und das freut uns nochmal, also danke für das Feedback und macht das bitte übrigens weiter, also hinterlasst uns gerne Feedback, trommelt quasi für uns Hashtag ClickRushFums und sämtliche Bewertungen auf den einschlägigen Portalen schaden prinzipiell auch nie. So, die Premier League ist also wieder voll mit dabei und wir müssen ja, das schulden wir euch ja noch, weil wir letzte Woche das nicht tun konnten, einmal nachfassen. Die Meisterschaft Liverpools, die wir jetzt nicht logischerweise komplett nochmal aufdröseln werden, aber ein paar Worte, glaube ich, müssen dem Meister dann im Podcast hier auch schon mal gehören.
Ja, absolut. Ich meine, nach 30 Jahren dann endlich Meister geworden, wenn es auch nur auf dem, wenn es dann wirklich nur auf der Couch war. Aber trotzdem herzlichen Glückwunsch an den FC Liverpool nachträglich, muss man ja sagen. Aber es ist wirklich absolut verdient. Ich habe das schon des Öfteren gesagt. Einfach wirklich phänomenal, was da geleistet worden ist von Jürgen Klopp und seiner Mannschaft und dementsprechend ja absolut verdient. Nach 30 Jahren endlich wieder den Titel geholt. Ich glaube die 19. englische Meisterschaft, die erste quasi in dem Zeitraum, als Premier League heißt, das heißt Premier League heißt, ja, das ist etwas ganz Besonderes und ich glaube, ja, auch wenn dann in der Stadt die Hygieneregeln nicht eingehalten worden sind, aber das hat jetzt auch nicht wirklich verwundert oder hat es dich verwundert?
Nee, aber es geht natürlich so trotzdem nicht. Also das ist einfach immer noch wahnsinnig schade. Ich ertappe mich auch immer wieder dabei, mich selbst zu disziplinieren, weil gewisse Dinge sind ja schon wieder offen, aber in England ist halt einfach nochmal die Lage auch nochmal bedeutend schlechter als in Deutschland und ich habe immer ehrlich gesagt ein bisschen Angst, dass das dann am Ruf des Fußballs kleben bleibt, der ohnehin jetzt die aller Sonderstellungen bekommen hat. Insofern hätte es mich irgendwie gefreut, wenn das geblieben wäre, aber ey, so ist es halt jetzt nun mal. Und es soll jetzt auch tatsächlich sehr nicht das Problem des FC Liverpool, das sind halt etwas freudetrunkene Fans, das ist wahrscheinlich auch noch anders, trunkene Fans, die halt dann so gehandelt haben. Es ist halt so, aber soll ja den Erfolg nicht schmälern und ich glaube, das muss man vielleicht nochmal zusammenfassen. Also die Saison war natürlich grandios, da gibt es ja sowieso Wahnsinn. Gar nichts. Vor Corona, nach Corona und so, war ja im Grunde irgendwie alles klar. Insofern muss man auch froh sein, dass die Saison jetzt erstmal fortgeführt werden konnte, aber was natürlich erstaunlich ist, ist die prinzipielle Entwicklung Liverpools. Vergangene Saison schon Champions League geholt, aber die ganze Sache geht natürlich schon weit, weit früher los. Also das muss man natürlich schon sagen. Wenn du mal guckst, was jetzt Klopp da erarbeiten durfte und nicht nur Klopp, das haben wir immer wieder hier betont, mit Michael Edwards, dem Sportdirektor, mit auch dem Besitzer, der, glaube ich, genau die richtigen Dinge getan hat, mit auch Brendan Rodgers, der vieles aufgelegt hat, aber eben auch, es wurde an Details gearbeitet mit dem gesamten Trainerstab, da war Buvac mit dabei, da ist jetzt Leindes mit dabei, da ist selbst der Einwurfcoach Grönemark, man arbeitet wirklich an Details, dazu hat man gut eingekauft und dem geht ja immer auch ein gutes Scouting voraus. Wir haben es ja schon mehrfach auch gesagt, das ist der berühmte Overall-Plan, der einfach bei Liverpool Einzug gehalten hat. Das müssen wir mal angucken im Sommer 16 die ganze Mannschaft nochmal wirklich auf Klopp getrimmt und seither sind sie quasi am besser werden. Das ist gut und es hat sich jetzt gelohnt für Liverpool und sie haben sich belohnt mit dem ersten Meistertitel jetzt eben, wie du sagst, immer in der Premier League sozusagen und das ist echt stark.
Ja, vor allem, wenn man mal ausrechnet, was Jürgen Klopp netto ausgegeben hat beim FC Liverpool, das glaube ich sind so an die 100 Millionen, wenn mich nicht alles täuscht, was ich letztes Mal gelesen habe, das ist halt wirklich verrückt, wenn man das einfach mal so sieht, dass dort eben wirklich was gemacht worden ist, was eigentlich verrückt ist. Er hat eigentlich Spieler genommen, die da waren und hat aus denen bessere Fußballer gemacht. Und das ist wirklich das absolut Beeindruckende, dass er dort eben wirklich gearbeitet hat und aus den einzelnen Spielern eben bessere gemacht haben. Weil, sagen wir mal, die Spieler, die er groß gekauft hat, das sind natürlich, waren da ein paar dabei, klar, aber der hat auch verkauft und für den Betrag dann so eine Mannschaft zu formen. Wenn man, ich glaube, dass, also wahrscheinlich hat Manchester City für die Abwehrreihe schon mehr ausgegeben als Jürgen Klopp in dieser Zeit. Und das ist schon wirklich sehr beeindruckend. Dazu kommt, das ist für mich das Beeindruckende, er hat es bei Mainz getan, hat aus einer Mannschaft, die eigentlich keine unbedingt großen Ambitionen hatte, aufzusteigen, ein Team gemacht, das es geschafft hat. Vor allem auch da, nicht im ersten Anlauf, sondern er hat sie dann wieder motiviert, was wir ja auch bei Tottenham zum Beispiel letztes Jahr gesagt haben. Die waren im Champions-League-Finale, waren nah dran, auch in der Meisterschaft mitzuspielen. Und danach ist alles zusammengebrochen. Und das ist eben bei Liverpool genau das Gegenteil. Jürgen Klopp schafft es immer irgendwie, dass er die Mannschaft dann hinbekommt und sie dann so motiviert, dass das noch mehr geht. Und das finde ich wirklich beeindruckend.
Ja, ich glaube, muss man gar nicht mehr groß was hinzufügen. Wie gesagt, wir haben es ja mehrfach jetzt auch schon herausgearbeitet, dokumentiert, was gut ist an Liverpool. Ich bin sehr gespannt, wie es jetzt weitergeführt wird, weil den Knick bei Dortmund habe ich schon immer noch im Kopf. Jetzt natürlich mit zwei Titeln, aber ich bin mal sehr gespannt, was vor allen Dingen, und da ist ja dann irgendwie das nächste Team, über das man reden muss, Manchester City, die erwarten wir ja nicht mehr so schwach wahrscheinlich in den kommenden Spielzeiten, respektive, und das macht es ja so schwierig, du weißt nicht, was bei City passiert. Mit Champions-League-Sperre bleibt die bestehen? Ja, nein. Wird sie vielleicht verkürzt? Und was bedeutet das dann letztlich für den Kader? Aber prinzipiell, jetzt gehen wir mal davon aus, ich gehe davon aus, so sage ich es jetzt mal, dass Citys Sperre wenigstens verkürzt wird. Dann kann man die ja so schwach nicht mehr erwarten.
Ja, also das ist natürlich die ganz große Frage. Was passiert bei Manchester City? Wenn die Sperre am 13. Juli ist ja die Entscheidung, wenn die aufrecht bleibt, dann haben die ein riesengroßes Problem. Guardiola selbst sagt, ein Jahr wäre machbar. Das ist ein Jahr, das man verschmerzen kann. Wahrscheinlich sogar in diesem verkürzten Nach-Corona-Jahr, wahrscheinlich dann ja, so eine Dreiviertel-Saison. Ich glaube, das ist verschmerzbar. Aber wenn ein zweites Jahr hinzukäme, dann glaube ich nicht mehr. Und das sagte er auch so letztens vorm Spiel. Ich glaube, dass eben daran wird's liegen. Denn er hat Aufgaben, das weiß er selber. Er sagt selber, er braucht Rechtsverteidiger, Linksverteidiger, er braucht einen Innenverteidiger. Angeblich heißt es, er braucht einen oder er will eventuell noch einen David Silva Nachfolger holen und er braucht auf jeden Fall einen Leroy Sané Ersatz und vielleicht sogar noch einen Stürmer, was man so hört. Lautaro Martinez soll ja zum Beispiel sehr interessiert sein. Also das ist schon eine Menge. Und wenn man das mal aufrechnet, was das kosten würde, viel Spaß. Und daran wird's liegen. Also ich glaube, dass dann eben die Frage ist, ob Guardiola das kann. Ich habe das gestern gesagt, ich habe das Spiel ja kommentiert gegen Southampton. Bei City ist halt so ein Fenster zugegangen. Die hatten zwei sehr, sehr gute Mannschaften. Die Centurions haben alles weggebombt, was irgendwie ging, haben aber damit ihren Peak erreicht und fallen jetzt langsam ab, was normal ist in der Entwicklung, haben es nicht geschafft, da wieder eine Schippe draufzusetzen. Und Liverpool ist, deren Entwicklung war versetzt. Bei denen weiß man nicht, ob das jetzt schon der Peak war, aber gehen wir mal davon aus, ja. Kann auch sein, dass noch ein Jahr kommt oder zwei, wie auch immer. Und das ist halt eben das Entscheidende, dass jetzt eine andere Mannschaft einfach deren Leistungshöhe ein bisschen weiter fortgeschritten ist, als die von Liverpool. Und dementsprechend ist City jetzt gefragt, eine neue Mannschaft aufzubauen. Das ist so, Guardiola sagt das selber, er muss etwas aufbauen, er muss etwas umbauen. Und das ist halt jetzt die ganz große Frage, ob das funktioniert, wie es funktioniert, wie viel Geld er bekommt, wer auch kommt. Und das alles hängt davon ab, ob sie Champions League spielen oder nicht. Denn wenn das nicht passieren sollte, wird wahrscheinlich der ein oder andere Spieler eher mal sagen, dann bleibe ich weg. Und vielleicht einer, der da ist, tendenziell eher mal sagen, ich gehe weg. Und dann hat er natürlich ein Problem mehr, klar.
Und da will ich aber sehen, was er selber auch tut. Ja, weil, also klar, er wird jetzt nicht gehen, weil das sähe, glaube ich, seltsam aus. Aber anschauen tue ich es mir letztlich schon mal. Also das Komische ist, ich glaube einfach immer noch nicht dran, dass diese Sperre so durchgezogen wird, aber... Anyway, so müssen wir jetzt aber derweil mal damit umgehen und das werden wir dann später noch im Verlauf der Sendung haben. Vielleicht kommen ja auch andere Teams, die von hinten nochmal draufschieben, auch wenn ich da jetzt erstmal ein Fragezeichen dahinter setzen möchte. Ja. Ein paar weitere Entscheidungen in Anführungszeichen hat es gegeben, denen wir schon gerechnet hatten, aber die jetzt sozusagen fix sind. Southampton, Brighton haben jeweils, wie wir es in unserem Restart-Vorschau-Podcast besprochen hatten, die Klasse gehalten. Vielleicht auch gar nicht so sehr aus eigener Stärke, sondern...
Ja, Southampton schon.
Respekt.
Ja, also, ja, okay, Southampton war... drei der vier Spiele nach Corona gewonnen. Also das muss man schon, und dann das gegen Arsenal war halt, ja, gegen Arsenal, glaube ich, kann man verlieren, momentan ja dann doppelt, aber ja, also Respekt, auch wie sie
auftreten. Die hat ja gar nicht mehr mit rein.
Genau, ja, genau, die haben wir, aber Respekt, also wie sie das machen, wie laufintensiv das Spiel geworden ist, oder schon die ganze Zeit war, das ist wirklich phänomenal und da arbeitet jeder mit, Respekt.
Also das, da kann man jetzt mal gespannt sein, also auch da wird es ja extrem dran liegen, wen muss Southampton abgeben, wen können sie behalten, wie viel Geld kriegt Hasenhüttl und kann er das Team dann wirklich endlich mal zu seinem Gusto umbauen, weil der braucht ja auch bestimmte Spielertypen, absolut, um das durchziehen zu können.
Genau.
Und wir haben ja schon gelernt, dass er jetzt nochmal dafür ein paar Jahre Zeit bekommt. Da freue ich mich drauf, auf diese Geschichte. Das Gleiche kann man auch auf der anderen Seite bei Brighton sagen. Die hatten natürlich ebenfalls jetzt ihren Knick drin. Aber in der, ich sage jetzt einfach mal Hinrunde, ohne jetzt genau zu wissen, ob es der Hinrunde nicht geendet ist oder nicht, aber ihr insgesamt überzeugt haben. Und jetzt, also bei denen, glaube ich, ist es so.
Jetzt läuft es halt wieder.
Also. Wie, aber auch nur okay.
Auch nur okay, ja.
Das ist, glaube ich, ein Team, wo ich denken würde, für die wäre es nochmal enger geworden, hätten die nicht ganz so viel geholt in der Hinrunde. Aber insgesamt glaube ich auch da, nochmal,
der Ansatz ist halt,
ja, gesagt, der Graham Potter Ansatz im Vergleich zum Chris Hughton Ansatz, den habe ich ja immer hinterfragt, tue ich auch prinzipiell immer noch, aber erstmal ist es okay, nicht mehr und nicht weniger, genau, ja, aber es ist okay.
Ja, wollen wir noch ein Wort zu Norwich verlieren?
Ja, das ist ja die dann noch fehlende Entscheidung sozusagen.
Ja. Ja, das ist ja jetzt seit diesem Wochenende klar, dass Norwich abgestiegen ist, was wir ja auch schon eigentlich, ehrlich gesagt, so vorausgesehen hatten in den letzten Wochen. Ich persönlich muss eigentlich sagen, ich finde es wirklich sehr, sehr schade, ehrlich gesagt. Und ja, also, wobei, es ist, glaube ich, noch nicht ganz sicher, kann das sein? Oder ist es sicher?
Ich meinte doch, aber im Grunde genommen, den Abgesang können wir schon mal machen. Ich hab gemeint, dass ich es gelesen hatte, aber kann auch sein, dass es vielleicht irgendwie noch eine Tordifferenzgeschichte gibt, die Norwich in irgendeiner Weise noch drin hält. Aber ich dachte ja, ich sag
das. Rückt näher, nee, noch nicht. Okay. Noch nicht ganz sicher, ich dachte auch jetzt gelesen, dann habe ich mich da auch getäuscht. Ja, aber okay, also das ist ja so gut wie, ehrlich gesagt, die fünfte Niederlage in Folge. Ja, es ist schon schade, dass es so kommt, aber wir waren uns ja eigentlich davor schon klar, dass das so passieren würde. Und langsam aber sicher ist es, auch wenn es sehr schade ist. Wie gesagt, der Ansatz ist natürlich sehr, sehr nett.
Ja, und dann haben wir noch, können wir vielleicht die Premier League ganz kurz verlassen, weil es ja noch entsprechende Trainerpersonalien gegeben hat in der Championship. Das hätte ich so gar nicht erwartet, ehrlich gesagt, in der Corona-Zeit, dass jetzt so viel Stühlerücken nochmal stattfindet. Auch das heißt wirklich was. Christopher Schindler hat den Vorzug bekommen vor Neil Warnock, der zurückgekehrt ist zu Middlesbrough, die im Moment unter dem Strich stehen. Das ist auch erstaunlich, weil Jonathan Woodgate, das sah zu zwei Zeitpunkten der Saison vielversprechend, ist vielleicht zu groß, aber okay aus, dachte ich, ehrlich gesagt. Dann haben sie ja sogar nochmal eine kleine Aufholjagd so um die Jahreswende hingelegt und dann wieder völlig abzusacken und jetzt tatsächlich unter dem Strich zu liegen. Was Wahnsinn ist für ein Team, das eigentlich aufsteigen will. Da hat also Warnock echt nochmal was vor. Er soll ja angeblich seine letzte Station jetzt sein. Wie oft habe ich das schon gehört und gelesen? Daher, die Entscheidung ist, glaube ich, nachvollziehbar, dass man nochmal was probieren musste. Ist, glaube ich, total nachvollziehbar, ist ja klar. Nur, dass es dann Warnock wird, hätte ich jetzt so nicht gedacht. Und dann haben wir natürlich noch bei Bristol City, die über Entlassung hat mich tatsächlich überrascht. Lee Johnson ist beurlaubt worden. Er war jetzt 4,5 Jahre da. Und das habe ich nochmal nachgeguckt auch. Bristol ist auf einem Tabellenplatz 12 und die Championship, wie ihr wisst, hat 24 Mannschaften. Sie haben ein relativ gutes Polster nach unten, 11 Punkte, und sie haben ein relativ großes auch nach oben. Will sagen, sie sind im Niemandsland der Tabelle, aber
reicht scheinbar.
Wenn man das Bigger Picture mal betrachtet, hätte ich ehrlich gesagt schon gedacht, dass er in den letzten 4,5 Jahren genügend angeboten hat, als dass man ihn da weitermachen lässt. Erstens halte ich den für einen unheimlich vielversprechenden Trainer, der ja schon mal vor 2 Jahren circa vor der Entlassung stand, dann aber im Pokal 2 Runs hingelegt hat, die wirklich stark waren, hat die prinzipiell weiterentwickelt und vor allen Dingen aus Bristol City mal wieder ein Team gemacht, das man ernst nehmen kann. Das ist, also ohne jetzt natürlich die Details zu kennen, und klar, die haben 9 Mal in Folge nicht gewonnen, aber das erscheint mir ein bisschen arg undankbar, ehrlich gesagt.
Vielleicht noch eine Insiderfrage: Kennst du diesen Smith?
Kennst du den Smith? Der eine oder andere wird es kennen.
Dürft uns gerne, wenn ihr wissen wollt, worum es geht, gerne fragen. Wir schicken es weiter.
Lieber nicht. Lasst es. lasst es. Aber also bei Lee Johnson, glaube ich, müssen wir uns keine Sorgen machen. Der wird irgendwo in der IFL seine Chancen bekommen, so viel ist sicher. Ja, und dann sind wir ja schon so weit durch mit, was jetzt die in Anführungszeichen Aktualitäten betrifft. Heißt, wir können weitergehen zu ein paar Personalien. Auch das müssen wir ja dann nochmal der Vollständigkeit halber abschließen. Mhm. Sané ist jetzt fix weg von City und sicher beim FC Bayern München. Aber was ich auch ganz schön fand, er wollte das Trikot mit der Nummer 10 noch nicht hochheben, als aus Demut gegenüber Coutinho, der das ja noch getragen hat. Ach, so geil. Aber ja, ich glaube, war absehbar. Da wurde ja hier oder da auch City gerade was angedichtet. So erste Spuren von Ausverkauf und Kader nicht breit genug und so. Ich glaube, damit hat nichts zu tun.
Nee, also ich glaube, dass, also ich, meine Vermutung ist, ich glaube, ihm gefällt Deutschland einfach ganz gut. Ich glaube, die Geschichte Premier League ist für ihn auserzählt. Er merkt auch, dass bei Manchester City es einfach, ja, nicht, es geht nicht mehr nach oben, sondern eher tendenziell stagnierend. Bei Bayern München ist etwas da, was ihn reizt. Ich vermute, das ist meine Vermutung, so wie ich Leroy Sané kenne, dass ihm auch zum Beispiel Hansi Flick ganz gut tut. Das ist jemand, der sehr empathisch ist, ein sehr, sehr, sehr kommunikativer Typ. Guardiola ist, was man hört und was ich auch so mitbekommen habe vom Umfeld bei Bayern München zum Beispiel, ist so mehr oder minder das Gegenteil, der mit seinen Spielern nicht viel spricht. Sinchenko hat zum Beispiel letzte Woche ein Interview gegeben, in dem er sagte, wenn du einmal im Training missbaust, dann weißt du, dass 8 Wochen mit dir nicht gesprochen wird und dass du 8 Wochen raus bist. Die 8 ist, glaube ich, wahrscheinlich eine Variable, aber so hoch ist der Druck bei Manchester City und ich glaube, dass das eine Sache ist, die wahrscheinlich, ja, die bei Leroy Sané nicht so ankommt. Jeder, der ihn kennt, sagt, es ist eher so, sensibel ist immer ein hartes Wort, weil das klingt dann immer gleich so, aber ein Typ ist, der eben sensibel ist, der viel nachdenkt, der eben vielleicht auch mal nicht eine oder andere Streicheleinheit braucht. Die hat Guardiola ihm am Schluss nicht gegeben, ganz im Gegenteil, hat ihn eigentlich immer kritisiert, wenn es irgendwie ging. Bayern München hat ganz gut bezahlt, er ist bei Bayern München jetzt mit Sicherheit, er ist in Deutschland zurück, näher an seiner Familie. Bayern München ist ein, muss man wirklich sagen, wahrscheinlich momentan eine der heißesten Mannschaften der Welt, wenn nicht sogar die heißeste Mannschaft. Er verdient nicht schlecht, München, dann viele Nationalspieler, Hansi Flick, warum sollte er es nicht machen? Also die haben sich jahrelang um ihn bemüht, bei City dagegen war immer so quasi, ja, wenn er halt verlängern würde, wäre es ganz nett, aber mehr nicht. Und ja, ich glaube, dass das dann kommt natürlich dazu, er war lange verletzt. So wie ich den FC Bayern kenne, werden die in dieser Zeit gerade die Bemühungen intensiviert haben und das wird ihm geschmeichelt haben. So, glaube ich, läuft es und dann ja, ist für ihn einfach jetzt die Möglichkeit, in der Bundesliga ein Star zu werden, dort bei Bayern München mit Sicherheit der größte Star zu sein, ist etwas wert im Vergleich zu Manchester City, wo er halt einer von vielen war und Guardiola ihn halt auch immer mal wieder, das macht er so, auf die Bank gesetzt hat. Mal schauen, selbst ein Kevin De Bruyne ist nicht bei 33 Saison-Einsätzen. Ja? Keiner ist das bei Manchester City, weil dort einfach mal irgendjemand ja, mal rausgenommen wird, einfach mal um zu schonen, einfach mal um taktisch was zu probieren. Und das ist halt eben Guardiola. Und ich glaube, dass sein Leroy Sané ihm besser tut, wenn einer ihm sagt, du bist mein Mann, du bist der Mann.
Ja, ich glaube auch, dass es in dem Fall nicht gegen City war, nein, was ja ganz gerne so dargestellt wurde hier und da. Aber ich glaube, von Leuten, die nicht unbedingt bei unserem Podcast sind sozusagen und eher pro Bayern München und die neue Herausforderung im Land eben sicherlich sich auch nochmal ein bisschen präsenter für die Nationalmannschaft zu machen und so weiter. Also so würde ich es tatsächlich auch interpretieren. Schade für die Premier League, weil es ein Spieler war, den ich immer gern gesehen habe, dem sich auch was gerührt habe. Aber man kann ja immer davon ausgehen, dass sich Guardiola was überlegen wird und auch nach innen durchaus deutlich gemacht haben wird. Ja. Übrigens, Reinvest wäre angesagt, gehe ich mal von aus.
Hast du rausgefunden, welche Marke der Pullover war bei der Vorstellung?
Ja, also daran hängt ja meine Beförderung zum neuen Chef-Podcaster, ja. weil das ist natürlich ein hochgesellschaftlich relevantes Thema. Genau. Also auch da nehmen wir natürlich sämtliche Zuschriften an, weil, sind wir ehrlich, wir können Sané nicht anders bewerten, als über seine Äußerlichkeiten zu sprechen.
Das genau. Ist richtig. Absolut. Vor allem, wir waren auch bemüht, wir standen natürlich auch vor, also wir standen an derselben Straße und haben versucht, in die Tiefgarage reinzukommen, aber Ulis SUV war zu fett. Um da runterzufahren, wir durften dann nicht. Und ja, deswegen, wir durften leider Gottes nicht. Da ich nur Reporter Südost-West, Süd-Nord-Londons bin und eben nicht von ganz London oder von auch nicht von Manchester, durfte ich da gar keinen Fall rein. Und dementsprechend, ja, schade, wir hätten es ganz gern gemacht.
Im Übrigen, unser Tag an der Säbener Straße, den könnt ihr natürlich online nachlesen. Ganz wichtig. Genau. Jede einzelne Bewegung von 5:30 Uhr morgens bis 23:55 Uhr.
Wir wollten es auch schon machen heute, Uli, der Relegation kommentiert, das Relegationsprotokoll. Hätte man auch mal machen können eigentlich.
Ja, genau. Wer hat wann wo geweint und sich wann hinter die Binde gekippt.
Und die Pfanne nicht vergessen.
Also im Übrigen wirklich fies. Also wir nehmen echt exakt nach der Relegation auf und mein Kopf dröhnt. Also das kann man sich nicht vorstellen, wenn man so einen Kopfhörer über 90 Minuten aufhört und dieser hohe Ton, also der Pegel an sich, also abgesehen davon, dass es einfach im Endeffekt nur Lärm ist, boah, der Pegel an sich ist knallhart. Aber ich will jetzt kein Mitleid, sondern lass uns gerne weitermachen. Noch, ich habe gelesen, irgendwann vor ein, zwei Tagen, dass Dortmund und Leipzig an Ben Godfrey dran sind. Mhm. Würde ich ihn echt dazu raten, das zu machen, aber noch viel interessanter, und das kocht gerade so hoch, ist die Personalie Angel Gomez, der bei United nicht verlängert hat.
Also FIFA-Legende.
Ist weg, sozusagen. Und es gibt deutsche Vereine, die interessiert sind, beziehungsweise die sich interessieren sollen für ihn. Ich glaube, so muss man es richtigerweise sagen.
Ja, ich habe mit einem Kollegen gesprochen, mit Maxi Bielefeld von Sky, der ja der Ehrenmann, der beim Transfer-Update ganz, ganz fit ist und dort so der Boss zusammen mit Marc Bernbeck, der mir erzählt, dass der gerade überall angeboten wird in Deutschland. Ich hoffe, ich darf das sagen, nicht, dass der mich jetzt dann killt. Dann bin ich meinen Reporterposten los bei Clickrush Fums, weil der mich mit Klagen überzieht. Nee, das ist, glaube ich, schon kommentiert. Also der wird überall angeboten und ist halt irgendwo verrückt, ehrlich gesagt. Das ist ein Spieler, der also höchst veranlagt ist, der mit 16 schon als der nächste, was weiß ich nicht, alles galt und jetzt vereinslos ist und auf der Suche ist und sämtlichen Vereinen angeboten wird. Ich vermute, also was man so hört, ist er, also ja, ist mehr Talent in seinen Beinen als zwischen seinen Ohren, nett formuliert. Und ich glaube, dass der ein wilder Typ ist, was man so hört. Und ich vermute, dass es kein Top-Club wird. Also da bin ich mir fast sicher.
Nee, also ich habe irgendwie davon gelesen, dass der HSV wohl wirklich Interesse haben soll. Ich meine, ohne jetzt Häme mal beiseite, aber das Ding ist, also bei Gomez ist es immer so, Solskjaer soll wohl schon zu einem gewissen Zeitpunkt mal eine hohe Meinung von ihm gehabt haben. Anders kann ich es mir auch gar nicht erklären, dass er ihn nach oben gezogen hat, dass ihm auch Einsatzzeit gegeben hat, in die Jahreswende FA Cup und so, obwohl der nicht mal in der zweiten Mannschaft gespielt hat, weil er einfach keine Leistung bringt und weil er offenbar dem Trainer da ein bisschen zu, in Anführungszeichen, wild gewesen ist.
Ja.
Und das Ding ist, ich verstehe das schon auch, also das ist natürlich zu dem Zeitpunkt der Entwicklung mit dem Körper, passt der vielleicht auch gar nicht unbedingt in eine zweite Mannschaft rein, sondern du musst ihn irgendwo in der ersten Mannschaft vielleicht kleinere Einsatzzeiten geben, weil er natürlich ein Spielertyp ist, der halt echt klein ist, niedriger Körperschwerpunkt, Techniker, Dribbler, Wusler, aber hier und da vergisst du halt auch mal, die Mitspieler einzusetzen. Und ich glaube, dass du dir sowas in der zweiten deutschen Liga nicht leisten solltest, ehrlich gesagt. Also ich würde vollkommen die Finger davon lassen. Gibt es irgendwo einen Spot in der ersten Liga, bei dem ich mir vorstellen könnte, dass er vielleicht irgendwie unter gewissen Umständen funktioniert? Wahrscheinlich auch bei den etwas besseren Clubs. Ja, oder genau,
ja, du gibst sowas halt, ja.
Und vermutlich, also bei all diesen Teams, jetzt Augsburg und was weiß ich, also Freiburg ist eh unrealistisch, aber so die Kragenweite, da bräuchtest du ja ein Team, da hast du eigentlich, oder sagen wir so, du hast eigentlich nur Teams, die Umschaltfußball spielen, und da bremst er ja nur, weil er permanent am Ball ist und dribbelt. Also dann gibt es noch diese exorbitante Gehaltsforderung, die sein Camp wohl haben soll, die sie auch an United gestellt haben, dass wenn er bleibt, dann muss man ihm aber so und so viel bezahlen. Also ich fürchte, die verrennen sich da. Das wird natürlich jetzt mit Marktlage und Nachfrage sich alles nochmal regulieren, aber peile ich nicht ganz. Der Plan von Camp Gomez, ich glaube, die überschätzen sich gerade gnadenlos.
Ja, und der Hype ist natürlich da gewesen bei ihm, und ich glaube, das verführt dazu, dann auch zu fordern.
Ja, denke ich mal. Denke ich auch tatsächlich. Also, wobei ich es mir am Ende dann doch irgendwie vorstellen kann, dass, also entweder er geht zum Championship-Team, das ist irgendwie, glaube ich, noch die Lösung,
ja, ich glaube, da geht er unter.
Denke, vermute ich fast auch, es sei denn, es ist dann irgendwie so ein, also was weiß ich, Neutsch oder so, ja, die Kader auffüllen müssen, das ist natürlich immer mal möglich, dass die dann irgendwie da in die Richtung was tun, das könnte ich mir denken, oder es wird dann irgendwie, also ich sehe das deutsche Team noch nicht, dass es macht, aber sagen wir mal so, der HSV ist experimentell genug, um sich das mal anzugucken.
Ja, aber die Italiener kommen ja auch gerade so auf den Trip mit Engländern, also kann ja auch sein, theoretisch. Wäre denkbar.
Ja, kann ich mir auch tatsächlich nochmal ganz gut vorstellen. Ja, das ist soweit das, was wir vorhatten. Und dann heißt das ja für uns, wir können übergehen zu unserem Thema des Tages. Und das ist heute eins, das ich den Herausforderern, so glaube ich, kann man es nennen, widmet. Ja, wenn man der Tabelle nachgeht, dann sind die Mannschaften, über die zu sprechen hat, Liverpool und Manchester City. Das Ding ist aber, es gibt ein Team in der Premier League 2020, das sogar mehr Punkte gesammelt hat als Manchester City, nämlich der FC Arsenal. Und jetzt haben wir schon mehrfach über die positive Entwicklung gesprochen bei Arsenal unter Arteta im Kalenderjahr, dass sie schwer zu schlagen sind und so weiter. Aber viel wichtiger ist, sie haben ein paar Unterschriften bekommen im Verlauf der Woche und alles in allem, muss man sagen, wird es dann recht positiv, wenn man so auf die draufblickt.
Ja, David Luth hat verlängert, jetzt habe ich mal einen Gag versaut. Ich bin aber auch ein Holzkopf, ey. Jetzt wollte ich so cool David Luiz sagen, hab's voll versaut. Ich bin ein Loser, ey. Aber ihr wisst, was gemeint ist. Bukayo Saka hat verlängert, was finde ich etwas ganz Besonderes ist, weil er in seinem an seinem Entwicklungspunkt mit Sicherheit der ein oder andere angegrätscht hat, bin ich mir ziemlich sicher. Und auch Gabriel Martinelli hat verlängert. Zwei sehr, sehr wichtige Spieler, die also jetzt langfristig beim Club, an den Club gebunden sind. Und das ist enorm wichtig für den Verein. Und ja, auch die Entwicklung natürlich sportlich ist höchst erfreulich, was man so sieht. Ich glaube 19 Punkte seit Februar, das ist Rang 2 der Liga, seit Februar, wenn man das so aufrechnet, hinter Manchester United, nur die sind noch eins besser, mit noch 2 Punkte besser, aber insgesamt natürlich sehr beeindruckend und es ist etwas zu erkennen. Also das Spiel gegen Manchester City hat natürlich erstmal geschockt nach dem Restart, weil es ja wirklich katastrophal war, also mit Verletzung von Pablo Mari, dann mit diesem David Luiz, ich weiß nicht, wie ihr es nennen wollt, Horrorfilm oder vielleicht war es auch eher eine Komödie, und daraufhin natürlich das Spiel komplett aus den Händen geglitten und in der Folge aber dann versucht wieder ranzukommen. Wenn dieses Spiel gegen Brighton nicht gewesen wäre, wo ja auch wieder eine Verletzung beteiligt war mit Bernd Leno, der Rest war wirklich super. Also gegen Southampton gut gespielt, zuletzt gegen Wolverhampton gewonnen, das musst du auch erstmal schaffen, muss man wirklich sagen. Also es ist eigentlich wieder eine positive Entwicklung zu sehen zuletzt.
Ja, generell, das haben wir ja immer wieder gesagt, dass darum geht es ja. Also Ergebnisse, das ist jetzt alles schön, das nimmt man logischerweise alles auch mit, weil du willst dich ja noch für was qualifizieren. Also im Idealfall spielst du, also theoretisch Champions League, ne? Aber also Europa League ist, glaube ich, schon, was man halt braucht auch irgendwie. Mhm. Aber alles in allem ist halt gerade auch gegen diese kleineren Clubs schön und gut und sichtbar, dass weiterhin halt peu à peu an der Idee Arteta gefeilt wird, der dadurch an Argumenten logischerweise gewinnt, weil es halt halbwegs läuft und damit natürlich auch wieder auf dem Transfermarkt, also ohne ein großes Budget, zumindest ein bisschen was hat, um eben dann auch Youngster weiterzuentwickeln, aber auch und denen halt vernünftige Leute an die Seite zu stellen. Ist ja auch immer noch die Frage, was mit Aubameyang passiert, aber da ist man ja auch irgendwie, glaube ich, recht weit so. Und ich denke auch ehrlich gesagt, dass der da bleibt, weil es jetzt im Moment gar keinen Grund gibt, wegzugehen. Und also insgesamt glaube ich, ist es das ist ja das, was man von dem Restart jetzt lernt. Und da ist tatsächlich im Vergleich, kaufe ich die Ergebnisse jetzt da und sage, gut, nee, die Entwicklung ist genauso, wie ich es mir im Idealfall gewünscht hätte, nämlich sehr, sehr positiv.
Ja, 4 aus den letzten 5 Spielen gewonnen. Also wie gesagt, das gegen Brighton ist ein Spiel, das darfst du eigentlich nicht verlieren, aber weil die Art und Weise auch wieder sehr komisch war, dann ja auch reagiert und Guendouzi rausgenommen. Also er zeigt eine klare Handschrift, also Guendouzi hat ihm zu wenig nach hinten gearbeitet, viele Fehler, dann auch sehr launisch in seiner Art, daraufhin rausgenommen, versucht etwas anderes einzubauen, versucht eben auf die sicheren Spieler zu setzen. Das hat funktioniert zuletzt und ich finde einen sehr bemerkenswerten Satz, den Guardiola gesagt hat, zuletzt angesprochen eben darauf, wie er das findet. Er meinte, dass Arteta ein Typ ist, der es schaffen wird, den Verein komplett hinter sich zu bringen, alle zu vereinen. Und er wird aus diesem Verein mehr rausbekommen, als viele ihm gerne geben würden. Das heißt, so auch auf finanzielle Mittel gesprochen. Und ich vermute, dass eben genau das der Punkt ist. Man hört einen Satz von allen Mannschaften, von so vielen Mannschaften wie schon lange nicht mehr, nämlich Es geht um die Platzierung. Wir brauchen das Geld aus der TV-Tabelle und wir brauchen das Geld aus dem Platzierungstopf. Das hört man, das habe ich in den letzten Jahren nicht so oft gehört wie in dieser Saison. Das ist wirklich, also wahrscheinlich auch wegen Corona, logischerweise. Das ist momentan Thema und für den FC Arsenal ist das enorm wichtig. Wir haben das schon mal angesprochen. Eine Mannschaft, die nach wie vor Champions League Geld kostet. Man hat aber wieder, man hat nicht mal Europa League Einnahmen. So wie momentan ja, wären wir in der Qualifikation immerhin. Also das ist natürlich ein Problem, das diese Mannschaft hat. Dann will man auch noch Spieler verpflichten. Thomas Partey zum Beispiel von Atletico ist nach wie vor absoluter Wunschkandidat von Mikel Arteta. Und wenn man das eben alles so sieht, dann merkt man eben, ja, bei dieser Mannschaft ist auf jeden Fall so die ersten zwei, drei Schritte sind gegangen. Aber das ist ein 10-Punkte-Plan wahrscheinlich oder sowas, den Arteta eben vor sich hat. Die Jungen halten, die Spielidee implementieren. Das sind jetzt mal zwei Schritte. Die Ergebnisse holen, drei Schritte und dann wird es langsam aber sicher weitergehen. Transfermarkt, finanziell, Platz, Platzierungsgeld und so weiter. Der Stunt kann richtig aufgebaut werden, aber die Idee, glaube ich, sieht jeder. Also jeder versteht, was Mikel Arteta dort will. Und ich glaube auch, dass man jetzt schon sehen kann, dass er schon über die nächste Mauer hinweg sieht. Bin ich mir ziemlich sicher.
Ja, genau. Also das Ganze ist substanziell unterlegbar, also klassisch am Spiel sichtbar, dass sich da was verändert. Das ist nicht irgendwie eine PR-Ente oder so, die einem aufgebunden wird, wo man denkt, ja gut, das kann man sich so angucken, sondern ich sehe das auch und beim Rest so weit, so gut, ja, und beim Rest muss man jetzt dann halt einfach mal gucken, was passiert dann im Sommer, wie entwickelt er es dann weiter, wenn er zum ersten Mal wirklich seine Spieler bekommt, sein Team langsam formen kann. Das wird ja mit der finanziellen Situation sowieso jetzt nicht so ohne weiteres schnell gehen, aber da gucke ich dann schon nochmal drauf und da warte ich dann auch nochmal drauf, wie es dann ist und dann will ich es auch nochmal ganz besonders sehen. Also Daumen hoch bei Arsenal. Beim nächsten Club, glaube ich, muss man es schon ein bisschen weiter differenzieren, obwohl gerade dabei den besten Run seit, ich habe vergessen, 16, 17, glaube ich.
Das kann ich nachschauen.
Zu egalisieren quasi, laufen seit, ich glaube, jetzt 16 Spielen in Folge, wenn ich's nicht, vielleicht sind es auch schon 17, ohne Niederlage rum. Und,
das war das 16. Spiel,
haben auch mal, ich glaube, auch 16 in Folge, ja, und haben wieder gewonnen. Das heißt ja, eigentlich müsste bei Manchester United ziemlich vieles ziemlich positiv sein.
Ja, darüber haben wir im Vorfeld gesprochen, das weißt du wahrscheinlich besser als ich. Es sind 15 Spiele davor gewesen, jetzt sind 16 logischerweise. Achtmal zu 0 in den letzten 14 Spielen, auch das ist natürlich etwas, was bei Manchester United jetzt nicht gab. Ich finde, das ist ja wirklich zu sehen gewesen am Wochenende, offensiv rennt da eine Menge rum. Also das sind die drei Verrückten, Rashford, Greenwood und Martial, die zusammen auch gut funktionieren mittlerweile. Man sieht, was da für unglaubliches Potenzial da ist. Bruno Fernandes, für die Aussprache wurde ich ja auch schon oft angeschrieben, aber es heißt nun mal so, ich kann nichts machen, ist ein unfassbarer Fußballer. Das sieht man auch sofort, wie er den Ball fordert, wie ruhig der am Ball ist. Eine leichte Finte schickt, drei Leute zum Popcorn holen. Das ist Wahnsinn. Der Schuss ist überragend, die Übersicht ist überragend. Er hat immer die Brust oben, er hat immer den Kopf oben. Wahnsinn. Das gefällt mir alles einzeln, aber das hast du richtig beobachtet und ich kann es bestätigen nach meinen Ansichten. Ich finde, das große ganze Spielsystem ist noch nicht zu erkennen. Also was ist die Idee? Bei Manchester City zum Beispiel sieht man immer eine Sache. Ja? Der Ball geht nach außen auf den Außenverteidiger, der versucht den Ball ans Fünfer-Eck zu spielen. Dort ist meistens einer von den beiden außen platziert. Der soll den Ball wieder reinlegen. In der Mitte rutscht einer nach und der macht das Tor. Das ist eigentlich 90% der Angriffe laufen so. Wenn nicht, dann versuchen sie es halt darüber, dass sie es mal mit einer Halbfeldflanke machen. Zum Beispiel, wenn das nicht funktioniert, das hat man zum Beispiel jetzt sehr gut gegen Southampton gesehen, das ist so die zweite Variante, wenn sie dadurch nicht durchkommen, mit diesen Steckpässen und mit diesen Doppelpässen da. Das ist bei City, das ist bei United nicht zu sehen. Also ich habe jetzt nicht gesehen, dass sie es ausgedacht über Flanken versuchen, ausgedacht über Konter versuchen, das ist mit Kurzpassspiel versuchen, sondern es sind dann einfach, Greenwood kommt am Strafraum an den Ball, macht eine Finte, kommt damit vorbei und dann muss er schießen, klar. Martial dasselbe, Fernandes dasselbe, oder Freistöße dann, ja. Also diese ganz große Idee, die man sieht, wo man sagen kann, darüber kommt Manchester United in einen Strafraum rein, damit kommt Manchester United zu Chancen, wenn es auch mal nicht mehr klappt, wenn der Gegner mal tief steht, das sehe ich ehrlich gesagt noch nicht und ich finde, da muss noch weiterentwickelt werden und dann kommt natürlich noch dazu, dass hinten einfach teilweise katastrophale Fehler gemacht werden von De Gea und wie am Wochenende von Harry Maguire oder beiden zusammen, die halt dann den eigentlich manchmal gar nicht so schlechten Defensivverbund schlechter aussehen lassen, als er ist.
Das Ding ist, also prinzipiell bin ich, ich bleibe jetzt mal bei der Offensive, prinzipiell bin ich bei dir. Und jetzt wieder, das mag jetzt widersprüchlich klingen, ist aber gar nicht so gemeint. An sich passt es gut zusammen. Mhm. Also die harmonieren gut miteinander, die da vorne drin, alle miteinander. Und trotzdem tun sie das nur, weil sie individuelle Qualität haben. Nicht, weil ein System vorgegeben ist oder eine Spielweise oder einfach nur prinzipielle Prinzipien sozusagen, sondern weil es einfach gute Spieler sind. Und das möchte ich schon nochmal herausstellen, muss man Solskjaer einen guten Job attestieren. Er verbessert einzelne Spieler, insbesondere in der Offensive. Da ist auch nochmal ein extremes Gefälle zur Defensive da. Aber das tut er. Nur das Kollektiv nicht. Und jetzt kann man natürlich hergehen und sagen, gut, irgendwann wird das schon so laufen, dass er dann das Kollektiv zwangsweise besser, wenn die Individuen besser werden, dann wird es schon irgendwann in die Richtung gehen. Nur, und das ist jetzt genau der Unterschied zu Arsenal und Arteta. Jetzt ist er wie lang da? 20, 21 Monate oder so? Mhm. Ganz ehrlich, jetzt ist er dann irgendwann auch mal vorbei mit Welpenschutz. Jetzt, okay, und deswegen muss man es auch da wieder differenzieren. Also ihr merkt schon, ich springe die ganze Zeit. Die Ergebnisse stimmen, ja. Also die reinen Resultate zuletzt stimmen wieder. Ich habe aber das Gefühl, dass das eher so ein, das ist so eine Gefühlswelle, die einen überzieht, ohne dass es mich jetzt vollständig überzeugt. Weil, und da sind wir wieder, auch die Defensive, da passt halt recht wenig zusammen. Und da ist dann plötzlich nämlich auch dieses Good Feeling weg. Auch da sind ja die Zahlen halbwegs positiv.
Genau.
Aber das deckt sich dann wiederum überhaupt nicht mit dem, was ich sehe. Also das ist, United ist irgendwie,
das ist genau,
da muss
das
man komplett genau hinschauen, um das rauszuklamüsern. Und das ist aber der Punkt, der mich dann dazu kommen lässt, dass ich sage, sorry, ich bin immer noch nicht, also der hat mich immer noch nicht.
Ja, ist bei mir dasselbe. Also wie gesagt, auch da, also wie gesagt, ich sehe vorne die Idee nicht, dann ist aber halt ein Moment dabei, oder es sind 5 Momente von 3 genialen Spielern, von 4 genialen Spielern, die dann halt einfach die 5 Tore schaffen gegen Bournemouth, okay, die waren jetzt auch nicht Wahnsinn, aber dann kannst du natürlich sagen, es war eine gute Offensivleistung. Wenn du das jetzt aber aus taktischer Sicht siehst, hat es mich jetzt nicht unbedingt überzeugt. Hinten genau dasselbe, sie haben eigentlich alles sauber wegverteidigt, auch in den letzten Wochen. Und dann ist halt ein Maguire, der sich einfach, wie schon zuletzt, ich weiß gar nicht, wann es zuletzt war, aber vor diesem Spiel, der sich einfach ausspielen lässt, als wäre es einfach nur also irgendein Gaudi-Kick irgendwo auf einem Firmenfest oder sowas. Ein De Gea, der auch nicht gut aussieht, der zuletzt gegen Watford nicht gut aussah, der zuletzt gegen Tottenham nicht gut aussah. Das sind halt dann Sachen, wo du einfach wirklich sagen musst, das ist einfach, das schmälert das Ganze irgendwo. Und also dasselbe Gefühl eben, dass man eben sagt, eigentlich sieht es ganz gut aus, aber hat man ja vorne auch. Ja? Also das ist irgendwie komisch. Ja. Der Teufel steckt da im Detail. No pun intended.
Du kannst tatsächlich auch bei jedem, nicht bei jedem, aber fast jedem Spieler das Gleiche aufmachen. Es gibt positive Dinge bei Maguire. Und es gibt Dinge, wo du denkst, wir verscheißern. Ja. Und genau so eine Geschichte war es jetzt wieder, wo du denkst, irgendwie, wie kann es sein?
Er will plötzlich Mats Hummels spielen, dann rollt da irgendwie ein Panzer los, der einfach keine Bremsen mehr hat, wo du sagst, der fährt jetzt gegen die Wand. Also das ist manchmal Wahnsinn, auch in der Defensivbewegung. Der macht manchmal einen Schritt raus, wo du denkst, jetzt glaubt er etwas zu sehen, was kein anderer sieht, und plötzlich ist der Stürmer vorbei und er sieht aus wie ein Kind. Das ist halt einfach teilweise De Gea ja dasselbe, ja. Also der lässt manchmal einen Ball fallen, wo du denkst, du bist der bestverdienste Torhüter der Liga. Das kann nicht dein Ernst sein. Aber ja, das ist, glaube ich, auch dann, also bei De Gea kann ich es mir erklären, das ist einfach, glaube ich, ein Mentalitätsding, meiner Meinung nach. Mourinho hat mal den schönen Satz gesagt, sobald es matschig wird, hat er keine Lust mehr. Ich glaube, das passt ganz gut, so dieses Bild, wenn man das weiterspielt, glaube ich, passt ganz gut. Aber ja, das ist einfach so eine Sache, die beim United sich durchzieht. Insgesamt aber, das muss man trotzdem sagen, ja, diese Bausteine passen nicht alle 100%, 1000% zusammen, aber trotzdem ist es ein Bild, das funktioniert und das keinem irgendwie als Fälschung auffällt und dementsprechend Respekt.
Ja,
also
ja.
Insgesamt momentan, die Zahlen sprechen für sie.
Soweit muss ich ja auch gehen. Also jeder weiß, ich bin kein Fan von Ole Gunnar Solskjaer, aber ich hätte bei Mourinho gesagt, und so ehrlich bin ich auch, wenn die Resultate stimmen,
genau.
Dann
absolut,
das ist es so. Auch und die Resultate stimmen, also ist alles gut.
Genau.
Es gibt positive Dinge, die muss man ihm ankreiden. So, das ist, er hat die Mannschaft verjüngt, er hat die Akademie weiter aufgebaut. Wir haben immer wieder gesagt, und da bleibe ich auch bei, alle Lösungen sind schon im Kader oder in der Akademie.
Viele, ja.
Klar, Fernandes musst du dann dazu tun, weil ansonsten, glaube ich, ist die Mannschaft immer noch offensiv derart unstrukturiert, dass es einfach nicht schön ist. Wenn der drauf ist, wenn er performt, sind sie gut. Aber das sind ja alles Dinge, die, dass er prinzipiell ein gutes Gefühl schafft und so weiter, war ja auch nicht immer so. Alles gut, alles in Ordnung. Auch, da kommen wir jetzt, auch da müssen wir dann wieder eine graue Stufe einbauen, aber so in Sachen Planung jetzt für die nächsten Jahre ist auch was passiert. Matic hat verlängert bis 2023. Das finde ich tatsächlich für jemanden, der 32 ist und arg schwankend war in den letzten Jahren, ein ganz schön langer Vertrag. Prinzipiell das aber verlängert, verstehe ich.
Glaubst du.
Man hätte es halt vielleicht ein bisschen kürzer deichseln müssen. Ja. Nochmal einen Jahresvertrag oder
genau.
So.
Genau. Also ich sehe das genauso. Im Grunde genommen geht es ja, und das glaube ich ist dann die Einordnung, die dann einiges zurechtrückt. Manchester United als Team aus den letzten Jahren, muss man sagen, ist es natürlich, spielen sie absolut über den Erwartungen oder über den Leistungsgrenzen, die sie zuletzt erreicht haben. Aber wir müssen ja bei Manchester United nicht von Platz 6, 4, 3 reden, sondern wir wollen ja Manchester United um den ersten Platz spielen sehen oder sie glauben, das zu können, sagen wir so. Und ich glaube, das, um da hinzukommen, glaube ich, brauchst du eben noch strukturell ein paar Dinge und eben auch ein Spielsystem, das ein bisschen resistenter ist als das, was Ole Gunnar Solskjaer, und das auch ein bisschen konsistenter als das, was Ole Gunnar Solskjaer momentan spielen lässt. Und ich glaube, dass das Problem momentan ist, wenn man ehrlich ist, dass einfach so ein bisschen fehlt, diese große Verbund, so diese, sagen wir mal so, gegen einen Gegner, der dich, also sagen wir mal so, gegen einen Southampton von gestern hätten die ein Problem, bin ich mir ziemlich sicher, die einfach alles in Grund und Boden laufen, die dich zustellen, die dich einfach nerven, die ärgern, und da war City gestern sehr, sehr nahe dran.
Immer ja. Noch gegen die kleinen Teams sozusagen.
Genau, aber die sind das gewohnt, die sind einfach, die stresst auch Pressing nicht, weil die wissen, wir spielen uns da raus, wir haben das gelernt, wir haben für alles eine Lösung bekommen, und ich glaube, diese Lösung fehlt bei United nach wie vor, langfristig noch. Man muss aber auch sagen, wenn wir jetzt mal sagen, er musste erst mal was umbauen und jetzt kann die Entwicklung beginnen, dann glaube ich, sind sie auf einem guten Weg. Wenn man aber sagt, die Entwicklung von Anfang an bis jetzt, das ist ja kein steigender Wert oder sowas, sondern da war viel Ups und Downs dabei, und das meine ich eben damit. Die Frage ist eben für mich, ist es nur ein Up von vielen, wo dann wieder ein Down folgt, oder ist es das Finale, jetzt geht es wirklich steil bergauf? Das ist die große Frage für mich. Und es muss weiter steil bergauf gehen, denn noch sind sie natürlich nicht meisterschaftswürdig. Jetzt nicht unbedingt, weil sie jetzt nicht sonderlich gut sind, sondern sie sind sehr, sehr gut momentan, aber Liverpool ist dann einfach...
Naja, und also ich hake noch einmal bei Liverpool ein. Versetzen wir uns nochmal zurück ins Jahr 16, 17, ans Ende. Waren Tabellenzweiter, 6 Punkte vor Liverpool, und ja, das war diese geisteskranke City-Saison, aber ansonsten hätten wir United eine überragende Spielzeit attestieren müssen. In den meisten Spielzeiten wären sie damit wirklich meisterfähig gewesen. So, dann kommt dieser verrückte Sommer in Carson City, in der Vorbereitung in den USA, wo Mourinho permanent schon gemotzt hat. Im Nachhinein wissen wir alle, warum er gemotzt hat. Dann haben sie es irgendwie mit Hängen und Würgen in den Winter geschafft. Dann musste Mourinho gehen, Solskjaer kam. Dann gab es eben diesen ersten Aufschwung. Aber alles in allem hat sich seither die Entwicklung extrem verändert. Und zwar Liverpool ist auf der einen Seite bergauf gegangen und bei United ist es echt nach unten gegangen. Einige Wunschspieler haben die Körbe erteilt. Ed Woodward hat seinen Schwachsinn im Hintergrund getrieben. Und da sind wir jetzt fast forward am heutigen Tag. Nemanja Matic kriegt eine Vertragsverlängerung bis 2023. Und das ist der nächste völlig verrückte Deal, den United auf den Tisch legt. Nochmal, Matic hat sich das von seinen Leistungen her verdient, obwohl er vor einem halben Jahr eigentlich raus war im Grunde. Also vor einem halben Fußballjahr, glaube ich, muss man es präzisieren. Aber einen ähnlichen Vertrag hat der Luke Shaw schon hingelegt. Ich weiß, auch da widerspreche ich mir jetzt, weil das hat sich natürlich jetzt im Nachhinein gelohnt, das ist einer der Leistungsträger, aber wie konntest du zu dem Zeitpunkt einem, der die ganze Zeit verletzt war, diesen Deal hinlegen? Das ist ja vollkommen geisteskrank. Und ihr kriegt, wenn ihr jedes Mal einen Pfund von mir bekommen hättet, wenn ich den Satz gesagt habe, dann wärt ihr jetzt alle reich, aber die brauchen einen verdammten Director of Football. Einen, der übergeordnet sportliche Entscheidungen trifft, damit Solskjaer den Rücken frei hält, A, und B, vor allen Dingen Ed Woodward endlich von den Reglern weglässt, weil es einfach so wird's nix. Also der nächste GAU kommt, 100%. Das wird natürlich wieder ein kleinerer GAU sein, weil sie irgendwie am Ende mit der gewissen Qualität dann Rang 4 holen und vielleicht sogar auch im FA Cup irgendwann mal im Schrank haben, aber machen wir uns mal nichts vor. Also unter Sir Alex, das ist doch keine Saison, wie man jetzt hier abliefert.
Ja, ich meine, die letzten...
Ja, klar, woher kommst du? Aber letztlich kann es doch nicht der Anspruch sein.
Die letzten 10 Spiele isoliert, ja, mit Sicherheit, aber davor eben nicht, hast du absolut recht, ja klar.
Und da sind wir, und das ist letztlich dann das Verdikt für mich, dass es so ist, wie es ist, weil es sind gegen kleinere Clubs, und damit meine ich jetzt nicht Bournemouth, das ist auch ein kleiner Club, aber die spielen halt wie große oder wie gar keine ja, Ahnung, weiß ich auch nicht so recht, was ich mit der Leistung anfangen soll. Aber gegen kleine Clubs, die das einmal eins der Kleinen spielen, schauen die immer noch richtig schlecht aus. Zum Beispiel Norwich im FA Cup. Das sah zum Teil zum Davonlaufen aus. Gegen größere Clubs wiederum sehen sie dann ganz ordentlich aus, weil sie das Spiel immer noch nicht so sehr machen müssen, aber in der Reaktion okay sind. Ja. Und jetzt könnte ich nicht, und das mache ich auch weiterhin, mit diesen Resultaten muss man Solskjaer weiter arbeiten lassen, das ist mir schon klar, gibt ja keine Lösung ansonsten. Aber das ist mir noch ein bisschen viel Honeymoon dafür, dass er ist jetzt lang genug da, und ich habe lang genug immer wieder versucht, mit Goodwill irgendwas erkennen zu wollen, aber das kriege ich nicht hin. Das tut mir leid.
Trotzdem, mein Lieblingsfakt ist nach wie vor, Mason Greenwood hat jetzt schon mehr Tore in seinen 45 Spielen für Manchester United als die Jungs Alexis Sanchez, Angel Di Maria und Falcao zusammen bei weit mehr als doppelt so vielen Spielen insgesamt. Das ist mein absoluter Lieblingsfakt. Weltklasse, besser geht's nicht. Also der kommt aus der eigenen Jugend, kostet 0 genau. Euro, die anderen kosten 7.000 Euro.
Du hast Brandon Williams, der Spaß macht. Du hast, das ist so geil. Du hast natürlich Marcus Rashford, ebenfalls eigene Jugend, der Spaß macht, der gute Dinge macht. Und ja. Da sind noch ein paar in der Akademie, auf die man ebenfalls bauen kann. Und das ist wiederum dann das Positive. Also bei United, glaube ich, kann man, es ist echt schwierig. Die Resultate, klar, Daumen hoch. Ansonsten, ehrlicherweise, Daumen in die Mitte oder so. Ich weiß auch nicht genau, aber so sieht es im Moment tatsächlich aus für mich. Ich glaube, wir müssen es, oder ich will es, sagen wir es mal so, gar nicht mehr unnötig in die Länge ziehen, nämlich schon inzwischen spät. Ja,
eine Rubrik haben wir noch. 5 Minuten musst du dir noch geben. Natürlich, ich habe es mir diesmal natürlich nicht nehmen lassen. Du hast ja mal wieder England gemacht, Norwich gegen Manchester United, und ich habe natürlich die besten Kommentare rausgesucht. Die erste Frage ist natürlich, wer ist Pogba? Das musst du uns natürlich allen beantworten.
Mhm. Frag mal einen Franzosen, Ob man GB im Französischen sprechen kann. Der wird euch einen Vogel zeigen.
Ja. Okay. Nächste Frage. Wer sind die Wet Devils? Wirst du nicht beantworten, die Frage?
Keine Ahnung.
Okay, also, aber Pogba ist Legende. Das kommt wirklich am aller häufigsten vor. Krul ist ein Ehrenmann. Todd Cantwell can well. Das ist natürlich auch genial. Diese verdammte DAZN geht bei mir nie. Ich probiere immer wieder Kauf wiederherstellen, aber geht nie. Sagt mir bitte, wieso geht das nicht schon länger als 2 Wochen?
Ja.
Kannst du das beantworten?
Ich weiß nicht, wenn er DAZN gekauft hat und wieder verkauft, ich weiß nicht.
Schon erbärmlich, was aus Menu geworden ist.
Weil sie gewinnen, oder?
Ja, genau. Ist ja logisch. Harry Maguire. Kannst du damit was anfangen? Tim Krul muss zu Schalke. Habe auf United 250 Euro getippt, Einzelwette, und habe die verloren und danach auch Verlängerung 250 getippt und zum Glück gewonnen. Schreibt ein 50 Özdemir. Freust du dich darüber?
Ja, oder? Das gönne ich jedem von Herzen.
Und dann könnt ihr so kurz nach Abpfiff auch die Bundesliga hochladen.
Ja klar, Mama.
Ja, also ich glaube, das war es dann schon. Vielleicht findet man noch einen. Ich glaube, das war es eigentlich schon im Grunde genommen. Ansonsten, war eigentlich alles. Aber Pogba ist die große, große Frage. Ich hätte es Norwich gegönnt, schreibt einer. Junge, Menu schwach einfach. Farkes Schwester ist bei uns an der Schule Lehrerin. Frau Forsthaus. Liked, damit es jeder sieht.
Ja, komm. Also komm.
Soll ich das liken jetzt?
Ja, klar. Okay. Frau Forsthaus ist bei uns an der Schule, was auch immer das dann heißt,
dann aber steht ja nicht da. Ist das eigentlich dann datenschutztechnisch, ist das ganz schön schwierig, oder? Wenn Frau Forsthaus jetzt mein Like sieht, dann
was bin heißt ich denn bei uns an der Schule, das weiß ja niemand. Ja,
stimmt. Also trotzdem, jetzt weiß einer mehr, dass seine Schwester Frau Forsthaus heißt, und es weiß einer mehr, dass die auch noch Lehrerin ist. Also das wird schon schwierig jetzt.
Power to the people.
Ja. So ist es. Genau, dann haben wir es eigentlich. Vielen, vielen Dank. Liebe Grüße an alle, die es geschrieben haben. Kaktor des Monats gibt es auch noch. Gut, super, das war's eigentlich.
Ja, wollen wir es tatsächlich nicht länger in die Länge ziehen, weil du bist ja auch schon wieder vor der nächsten englischen Woche. Es geht jetzt wirklich knaller Fall. Es ist gar nicht so einfach für uns, das immer wieder zu machen. Es ist jetzt inzwischen 10 nach 1, kein Witz. Und ich weiß auch nachts. Ich weiß auch gar nicht mehr genau, was ich so alles erzählt habe, weil ich echt auch schon ins Bett gehöre. Und genau das mache ich jetzt auch.
Genau, so ist es. Also morgen am Dienstag Chelsea gegen Crystal Palace gegen Chelsea, richtig. Dann Liverpool gegen Brighton. Und am Wochenende, glaube ich, habe ich nochmal Chelsea und Wolverhampton. Ich glaube, so ist es. Na gut, dann war's das. Viel, viel Spaß bei der Premier League, viel Spaß beim Podcast. Alles Gute und was sagen wir noch? Poba for President. Poba, nein, wir sagen Marcus Rashford for Prime Minister. Das sagen wir. Macht's gut.